Freunde, bevor wir jetzt hier anfangen, noch mal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr in Zukunft plant, euch Tattoo-Equipment zuzulegen, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, guckt euch vorher einmal eben kurz unsere Webseite an, www.tftn-podcast.com. Da findet ihr unter dem Reiter Deals nämlich richtig viele geile Deals. In den meisten Fällen bekommt ihr 10%, zum Beispiel bei Coal Black Tattoo Supply, bei Cheyenne Professional Tattoo Equipment, bei Killer Ink Supply, bei Chaos Nero und bei Muro Star, just to name a few. Die Liste wird ständig erweitert, deswegen guckt vorher vorbei, www.tftn-podcast.com oder über die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. Bis später.
Es wäre total cool und so richtig true und sonst was, wenn ich mit Schwule arbeiten würde, wenn ich abends nach Hause komme und kann mir nicht mehr vernünftig irgendwie den Arsch abwischen, weil mir die Hand wehtut.
So, herzlich willkommen zur vorweihnachtlichen Ausgabe. Ihr merkt es schon, des Tales from the Needle Tattoo Podcasts. Vor allem, man sagt dann immer, ihr merkt das schon. Also, du weißt ja, wie das ist. So, ne? Das sind so Floskeln, die nimmt man immer und man sagt dann, ja, aber keiner weiß tatsächlich, wie es ist. Mein Name ist der Fury One. Ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern. Und heute, wir haben schon ein paar Mal über ihn gesprochen. Und jetzt habe ich ihn da. Ich freue mich sehr. Max Lalois, was geht?
Jo, mega. Ich freue mich auch sehr. Und vielen Dank, dass du meinen Nachnamen richtig ausgesprochen hast.
Das war, als wir uns kennengelernt haben, weiß ich noch, in Saalfeld auf dem,
Tattoo-Funkfest vom Kimme.
Tattoo-Funkfest, genau, von Kimme. So richtig, der Name war mir entfallen von der Veranstaltung. Richtig geil übrigens, schade, dass er das nicht mehr macht. Den muss ich mir auch noch holen, den guten.
Mach das.
Da hast du schon zu mir gesagt, ja, du bist, du sprichst es richtig aus, das machen nicht viele.
Ja, kommt aus dem Französischen, ist genau genommen sogar noch nicht mal mein Name. Sondern Der Name meiner lieben Ex-Frau wollte ich aber behalten. Und ja, mir ist das cool aber auch, ja, mir ist das relativ bums, ob da jetzt jemand Laloy oder Laloui oder wie auch immer sagt.
Laloui, auch so richtig ja, deutsch, so wie deutsch willst du es aussprechen?
Ja, genau. Laloy ist so der Standard, aber Laloui, da wird man richtig kriminell. Nee, aber im Endeffekt ist mir wurscht. Ich weiß, dass ich gemeint bin und dann ist gut.
Ja, cool. Stell dich doch mal bitte den Leuten, die dich nicht kennen, kurz vor, wer du bist, was du machst.
Jo. Ich bin der Max, komme aus Nähe Heidelberg, 34 Jahre alt und jo, mach Tattoos.
Ja, das war kurz und knackig auf jeden Fall.
Jo, viel mehr. Schuhgröße 42.
Ja, so, jetzt kommen wir zu den interessanten Sachen.
Jo.
Ich sehe hinter dir, das habe ich noch nie bis jetzt bei einem Podcast gesehen, aber ich sehe ein Salzwasser-Aquarium ist das, ne?
Ja.
Krass, ist das deins?
Das ist meins, genau. Ich hocke bei mir jetzt im Esszimmer gerade. Eine Freundin hat mir noch angeboten, dass ich ihr Arbeitszimmer haben kann, aber die sitzt drüben beim Homeoffice. Und ja, ich dachte, das ist ein ganz cooler Background und ansonsten wüsste ich auch nicht, wo ich mich hinhocken soll.
Ja, ist immer so das Problem. Aber das ist spannend. Man sieht ja, also die Hörerinnen und Hörer sehen es natürlich nicht. Ich sehe es ja aber immer und es ist immer cool, in was für Settings aufgenommen wird. Mhm. Und das hatten wir noch nicht. Wir haben auch eins, aber ein Süßwasser-Aquarium.
Was ist drin?
Wir haben 60 Liter, wir haben so einen kleinen Schwarm Neons drin und ein paar Garnelen. Da habe ich Ärger gekriegt, weil ich die immer richtig überfüttert habe am Anfang und die natürlich gebumst haben, bis sie kaputt waren. Und jetzt ist das ganze Aquarium voll mit Garnelen. Und drei Saugwälse haben wir.
Gibt Schlimmeres als Garnelen im Becken. In der Regel sind die eher nützlich als schädlich.
Ja, denke ich auch. Wie hast du angefangen damit? Das finde ich total crazy, weil das ist ja voll aufwendig.
Ich mache so Aquarienzeug, mache ich seit Ewigkeiten schon. Da habe ich mit 14, 15 habe ich damit angefangen gehabt. Auch Süßwasser halt. Ah. Und habe komplett mein ganzes Kinderzimmer vollgestellt mit irgendwelchen Aquarien. Von, ich glaube, 500 Liter war das größte. Und ja, das hat mich irgendwie die ganze Zeit so begleitet. Immer mal ein Becken gehabt, dann wieder mal 2-3 Jahre keins. Dann hatte ich wieder eins. Ich hatte ein Piranha-Becken, 600 Liter im Wohnzimmer.
Alter.
Und dann hat ein Kollege mich darauf aufmerksam gemacht, dass er mit Salzwasser zu tun hatte früher. Und dann habe ich gemeint, ja, würde ich auch voll gerne machen. Aber erstens mal immens Kohle, zweitens mal immens Aufwand. Das ist mit Süßwasser echt nicht zu vergleichen. Ja, und er hat gemeint so, ey, du, Technik habe ich alles noch im Keller rumfliegen, brauchst eigentlich nur ein Becken, ne? Und jo, dann hast du ja auch als jemand, der dann schon eine Weile arbeitet, dann ein anderes Einkommen als ein 14-, 15-Jähriger. Ja. Und dann habe ich gedacht, jo, komm, dann machen wir das mal. Und die Kästen kriegst du halt bei Kleinanzeigen super billig. Weil jeder ist halt, wenn du mit dem Hobby aufhörst, dann hast du diesen riesen Kasten im Wohnzimmer stehen und dann muss der weg. Dann kannst du nicht ewig warten, bis einer kommt und dir da 3.000 Euro für gibt. Und dann hauen die das halt weg für irgendwie ein paar hundert. Das Ding hinter mir hat gekostet, ich glaube, 300 Euro, das Becken mit Unterschrank und allem.
Das ist ja nix.
Nee, echt nicht. So. Und dafür, dass es neu irgendwie um die 7 um, also 7.000 gelegen hat, kostet halt das Becken an sich echt nix. Der Inhalt wird dann halt immens. Und Unterhalt ist halt, ja, musst du schon wollen.
Ja. Einer meiner besten Freunde hat das hier auch. Der musste letztens kürzlich sein komplettes Aquarium platt machen, weil der solche Würmer irgendwie hatte, so Schädlinge, die halt alles kaputt gefickt haben. Unter anderem auch eine Koralle, die er hatte, die was weiß ich, wie viele Tausende von Euros gekostet hat.
Was auch sowas.
Ja, ey, das ist so ein Rabbit Hole. Wir haben einen Gast-Tätowierer gehabt aus Brasilien, den Eduardo. Und Eduardo hat mir erzählt, ich mache noch Kampfsport, ich mache ja noch Karate und so ein Kram. So, und ich habe 2 Bücher über Aquarien geschrieben. So erstmal so gedroppt. Wow. So, okay, krass. Ja, ne? Das ist echt krass, wenn man sich mit der Materie so auseinandersetzt.
Ja, ist abgefahren, was teilweise, also ich habe ja deine Podcast größtenteils gehört. Und das ist teilweise abgefahren, was dann halt die Tätowierer, die du halt über Instagram oder sonst irgendwas kennst, vielleicht noch vor einer Convention oder so, was die noch so mit im Rucksack haben, weißt du?
Ne?
Also ja, was da noch alles auch mit hinten dran hängt. Der eine interessiert sich für den Scheiß, was du nie gedacht hättest, der andere für wieder was ganz anderes. Finde ich cool. Also finde ich wirklich geil, da so ein bisschen dahinter zu hören, was bei den Leuten noch so abgeht.
Ja, das ist ja eigentlich das Lustige daran an dem Podcast. Wir sind ja ein Tattoo-Podcast, aber meistens geht es hier um irgendwelche anderen Themen oder so, weil ich mir denke, so, ne, am Ende des Tages, so die Arbeiten, welche du machst, das kann ich mir auf Instagram angucken, so, den Rest kann ich mir ableiten, wo du arbeitest, sehe ich auch. Ich will wissen, was ich nicht googeln kann, weißt du, wie ich meine?
Ist für die das Leute, die sich das anhören, was ja auch Großteil Tätowierer sind, das ist ja auch interessant.
Ne? Ja, voll.
Wenn du halt zum, also ich rede gern mit dir über Tätowieren, aber wenn du dann halt irgendwie die 20. Folge hörst und
ja, das nervt.
Hast dann Tattoo-Nerd-Kram, irgendwann fängt es an zu schlauchen. So ein cooler Mix, ich denke, das kriegst du echt gut hin. Also macht Spaß zu hören.
Dankeschön. Auf jeden Fall. Danke, bitte, da freue ich mich sehr. Ja, siehst du, und mit dir jetzt auf jeden Fall noch so mehr. Ist es schon in Weihnachtsstimmung? So ist ja jetzt, also für die Leute, die es jetzt nicht wissen, ja, mit Donnerstag, der 19. Dezember, wenn das rauskommt, ist sozusagen kurz vor Weihnachten. Bist du so ein Weihnachtlicher?
Nicht so wirklich, wenn ich ehrlich bin.
Ja, verstehe ich.
Ich versuche, also Freundin ist gerade gut im Weihnachtsmodus so und ich versuche da so ein bisschen mit drauf einzusteigen, mit hier Wohnung dekorieren und Co. Ich brauche es jetzt eigentlich nicht so wirklich, aber ich spiele mit.
Ist bei uns genau dasselbe. Micky hat sich hier um alles gekümmert, von Deko bis Weihnachtsgeschenke so. Und ich habe da gar keinen Bock drauf. Mir ist das lästig, weil das ist mir im Weg zu den anderen Sachen, die ich machen will, weißt du?
Ja, das mit den, also ich, das mit den, sorry.
Ich mag Weihnachten. Ich finde es cool. Ich mag auch dieses Zusammenkommen und so, ne, dieser ganze Geschenke-Scheiß und so. Das brauche ich jetzt nicht, weil ich mir denke, so ab einem gewissen Alter ist man damit fertig. Und da muss ich jetzt auch Alibi nicht den Leuten irgendwie noch irgendeine Scheiße kaufen. Auch so Gutscheine und so ein Kram, wo man sich denkt, ja, alles gut und schön, das löst du eh nie ein. Weißt du, das ist immer so. Dann lieber nicht und einfach ein bisschen aktiv Zeit verbringen.
Das auf jeden Fall, ja. Wobei, wenn du Gutscheine von Leuten geschenkt bekommst, die dich kennen, dann ist es ja in der Regel was Sinnvolles.
Ja, das stimmt. Aber also erfahrungsgemäß, ich habe schon den ein oder anderen vom Tauchschein über was weiß ich für Sachen verfallen lassen.
Dieser ganze Jochen Schweizer Krempel.
Ja, so nicht direkt. Ich weiß nicht, ob man das darüber machen konnte, aber solche Sachen, ich bin da eher Team. Das liegt auch gerne mal rum, dann vergesse ich es und dann ist es irgendwann weg.
Genau, oder halt abgelaufen. Die Dinger gehen ja gerne mal nur ein Jahr oder so.
Ja, 100
Kenn ich. Pro. Kenne ich, habe ich auch schon mehr weggeschmissen als eingelöst.
Hast du denn, wenn du sagst, oder wenn, jetzt haben wir ja schon das Aquarienthema gemacht, so wie sieht dein Tag sonst normalerweise aus? Machst du noch irgendwas anderes neben Tätowieren, außer dein Aquarium und Tätowieren? Sehr gut.
Also mein grundsätzlicher Alltag ist eigentlich relativ langweilig, weil ich jeden Tag denselben Kram mache, auch ziemlich in derselben Reihenfolge. Ich habe gesehen von den Aquariensachen, die ja jeden Tag auch irgendwie, ja, Pflege brauchen, wo du dich halt drum kümmern musst, am Wochenende ein bisschen mehr, habe ich ansonsten hobbytechnisch die Schrauberei halt noch. Ich teile mir eine Werkstatt mit ein paar Kumpels.
Geil.
War früher tendenziell mehr Auto, mittlerweile ist es fast ausschließlich nur noch Moped-Kram. Das mache ich noch, wobei sich das in den Alltag eigentlich kaum integrieren lässt. Also, wenn ich halt in der Werkstatt bin, braucht das halt so viel Zeit, dass ich mir dann mal irgendwie einen Tag frei nehme. Und das ist dann so mein Urlaub, der mich dann so resettet für einen Tag und dann ist wieder gut.
Echt?
Oh. Ja.
Was hast du für ein Moped?
Ich habe zwei Stück aktuell. Ich habe eine kleine Honda, eine VT 600, so der Einsteiger-Klassiker quasi. Und dann habe ich mir vor 1,5 Jahren durch einen coolen Zufall habe ich mir eine Harley organisiert, eine alte Shovelhead, so ein 70er Jahre Langgabel-Chopper-Ding. Ja, ist Fluch und Segen zugleich. Das ist so eine Hassliebe. Wir sind noch nicht so ganz auf einem Nenner. Aber wir lernen uns kennen.
Ich, Kollege Birkenhauer ist ja gerade hier und der ist ja auch, der lief das ja auch mit diesem Harley rumgeschraube und genauso oft sehe ich ihn auch in seiner Story, wie er irgendwo wieder liegen geblieben ist mit seinem Sticker, wo drauf steht, I'm a chopper boy, my shit is always broken.
Ja, ey, du bist aber selbst dorthin gekommen, wo du liegen geblieben bist. Und das geil. So musst du es sehen.
Ja, das stimmt. Hast du irgendwie vorher schon irgendwas in der Richtung gemacht, wenn du sagst, vorher Auto und jetzt das, weil da braucht man ja auch ein gewisses Skillset, sage ich mal.
Ja, vor allem, wenn du nicht den gewissen Geldbeutel dafür hast, musst du dir dieses musst du dir das Skillset aneignen, sonst darfst du den Scheiß nicht anfangen. Dieser alte Harley-Krempel ist definitiv so, dass du dir das anschaffst, um zu schrauben und hin und wieder mal eine Ausfahrt zu machen. Also wenn du was willst, was einfach fährt und funktioniert, dann darfst du dir das nicht holen. Da brauchst du den Japaner neben dran stehen. Was in meinem Fall ja der Fall ist, deswegen geht das. Aber ja, nee, ich hab mit der Schrauberei eigentlich größtenteils überhaupt nichts zu tun gehabt. Hat mich auch ewig nicht interessiert. Ich bin ein komplettes Dorfkind, hab aber erst mit kurz vor meinem 20. einen Autoführerschein gemacht. Vorher auch nie irgendwie Roller oder Mofa oder was gehabt. Und dann mit eigenem Auto, dann hat der Kram so langsam dann angefangen und dann einfach, ja, klassisch Learning by Doing, ne?
Ja, habt ihr euch dann auch, also auch so Tuning-Kram, weil ich kenne das, bei uns war das so mit 14, 15 hat das angefangen mit Roller und solchen Sachen und bei uns das Eichmaß aller Dinge war ein Gilera Runner und dann wurde ganz viel gemacht mit Kippschalter versteckt und hier was und was weiß ich, Vario, Matic ausbauen und ich hatte nie einen, ich weiß nicht, aber meine Kumpels waren alle hart im Game drin.
Dann war es bei mir im Endeffekt genau wie bei dir. So die Kumpels alle damit am Start. Ein Kollege ist ohne Führerschein mit dem Roller von seinem großen Bruder bei mir hier vor der Haustür in der Bushaltestelle reingeheizt. Wie doof. So richtig Dorfkind-Action. Nee, mich hat's tatsächlich nicht gebockt. Ich war am Fahrradfahren meine ganze Kindheit, Jugend durch. Also hier BMX und Mountainbike und den ganzen Kram. Cool. Das ist alles, dieses motorisierte Zeug ist alles komplett an mir vorbeigegangen. Hat dann wirklich erst mit Auto angefangen und da dann halt komplett, erstes Auto waren 83er Volvo, diese viereckigen geilen Dinger.
Oh, krass, ja.
Richtig, geil. Richtig geile Mühle. Ich habe das Auto geliebt, die vollen 3 Monate, bis es am Arsch war.
Echt? Aber die sind doch sonst so super, super unkaputtbar, die Teile.
Ja, super unkaputtbar an sich schon. Der hat halt nur schon richtig gelaufen. Ich hatte den gekauft für, ich glaube, 650 Euro oder was in Frankfurt bei einem Händler. Richtig unseriös auch. Aber ey, erstes eigenes sein. Auto, Alter.
Ja.
Und dann haben wir, wie gesagt, BMX gefahren halt. Und dann habe ich meinen Lappen gehabt. Lass mich nicht lügen. 3 Wochen vielleicht oder so. Und dann habe ich 4 Kumpels und insgesamt 5 BMX-Räder hinten in den Kofferraum gepackt und dann sind wir hoch ans Meer gefahren nach Aurich. Da ist eine Skate- und BMX-Halle.
Ja, kenne ich.
So, und dann schön im Dunkeln losgefahren, 3 Wochen Führerschein, um dich rum lauter Idioten, alle irgendwie 16, 17 Jahre alt oder was. Und der Volvo hatte so einen im Schaltknopf, so ein Overdrive-Knopf, wo du die Drehzahl reduzierst. Ne, der hatte nur 4 Gänge. Und auf der Autobahn dann eben Drehzahl reduzieren. Das war bei dem defekt und ich hatte keinen Plan von der Karre. Und dann bin ich schön im 4. Gang meine 9 Stunden oder was hoch in die Nordsee geballert mit 5000 Touren oder was.
Alter.
Und als ich wieder nach Hause gekommen bin, war das Ding tot. Ja, Zylinderkopfdichtung hinüber und dann war das Auto hinüber.
Ja.
Aber schön war es, die kurze Zeit. War sogar noch kürzer, merke ich.
Aber hast du es dann verkauft oder hast du es probiert, irgendwie hinzukriegen?
Den hat irgendein Typ, nee, da hatte ich von Schrauben überhaupt keine Ahnung, auch keinerlei Connection. Den hat den hat so ein Volvo-Schrauber mit dem Hänger dann abgeholt, um den auszuschlachten für 100 Euro oder was habe ich noch gekriegt.
Naja gut, aber ne?
Ja.
Ein Drittel für einen Totalschaden. So ist es nicht verkehrt.
Ja, geht. Der hat das Auto aber abgeholt mit demselben Modell als Zugfahrzeug für den Anhänger. Das war sehr sympathisch, fand ich schön.
Ja, das zeugt von Qualität auf jeden Fall, definitiv.
Nee, und dann sämtliche Autovarianten durchgehabt, bis immer wieder Schrott gekauft, dran umgebastelt, umgefahren, nächsten Schrott geholt, anderen Schrott eingetauscht und so geht das halt schon die ganze Zeit.
Also jetzt nach wie vor auch noch, ist immer noch nicht bei Plug and Play angekommen.
Nein, um Gottes Willen. Ich hab jetzt ein Auto mir geholt zum sicher von A nach B kommen, ohne damit Probleme zu haben. Aber ansonsten ist alles, was so jünger ist als 30 Jahre, ist eigentlich nicht meins.
Oh, krass, ja, da muss man Bock drauf haben. Ich hatte mein erstes Auto, war ein Toyota Corolla, 96er Baujahr. Aber ein geiles eigentlich, das habe ich von einer Schulfreundin abgekauft. Den habe ich dann nach 7 Tagen zu Schrott gefahren, weil die Scheibe vereist war. Und ich habe das dann freigekratzt und wie das dann halt immer so ist, gerade in so alten Autos, ist es dann wieder so zugedunstet. Und ich dachte mir, komm, ich habe nichts gesehen, es war Gegenlicht, die Sonne hat reingedonnert. Das heißt, ich habe überhaupt nicht gesehen, wo ich hingefahren bin und dachte, komm, Klimaanlage, regel schon. Ja, habe ich 3 parkende Autos ineinander geschoben. Und ich habe dann nachher noch, ich glaube, dieselbe Kohle auch so 3-4 investiert, um die Bühne dann wieder hinzukriegen, weil ich die nicht aufgeben wollte.
Ja, aus dem Nachhaltigkeitsaspekt auf jeden Fall cool. Ob es mir das wert gewesen wäre,
auf gar
weiß ich
Fall.
Jetzt nicht. Wahrscheinlich eher weniger.
Aber ich dachte mir, so eine coole Karre für so einen coolen, also für so wenig Geld, ich habe, wie gesagt, 3 Mille oder so bezahlt. Ich habe zum 18. habe ich 10 Riesen gekriegt. Die waren dann mit der Autoaktion schon mal großflächig aufgebraucht.
Mhm. Ja, davon hat aber nur eins dir gehört.
Ja, genau, richtig so. Ne? Einmal das Auto gekauft, dann das Ganze praktisch, um es nochmal behalten zu dürfen, nochmal gekauft. Und irgendwann dann habe ich es abgegeben. Dann hatte ich einen Corolla, der hatte dann einen Kolbenfresser, den habe ich für ganz wenig Geld verkauft. Und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt nimmst du mal ein bisschen Geld in die Hand, habe mir 10 Mille geliehen und dachte, ich bin damit King Currywurst fritten im Autobereich und habe dann festgestellt, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich bei einem Händler in Oberhausen, weiß ich noch, meinen 3er BMW gesehen, den ich immer noch habe seit 2013 und dachte mir, ich wollte eigentlich einen spritsparenden Kombi haben. Dann habe ich den gesehen, 218 PS, ein Vorbesitzer, 50.000 gelaufen, irgendwie 11 oder so wollten die haben.
Ja, klingt erstmal solide.
Ja, und dann habe ich mir gedacht, machst du Probefahrt? Dann wusste ich bei der Probefahrt schon, okay, das ist es. Das war so das erste Auto, wo man sich bei der Zapfsäule nochmal umdreht und dann sich denkt so, ah, oh, geil. Obwohl das nichts Wildes ist. So, es ist einfach ein schwarzer 325i, ein E90.
Ja, aber erstens mal ist es deiner.
Ja.
Und zweitens mal ist das ja das, was du haben wolltest. Und dann wird das geil. Du, ich habe so eins der Autos, denen ich am allermeisten hinterher traue. Das ist ein Tornado-roter 2er Bistro-Golf gewesen.
Oh, auch geil.
Vergasermotor noch, 55 PS, richtige Waffe. Das Ding war endgeil. Der hatte so Charakter, das Auto. Das hatte so Charme, das Ding. Habe ich gekauft für 600 Euro oder was.
Ja.
Ich habe den geliebt, der war total geil. Den gibt's auch noch. Der ist sogar noch irgendwie im Bekanntenkreis unterwegs.
Ach,
und
cool.
Wird da so durchgereicht und jeder ist dann der Meinung, er macht mal einen riesen Motor rein und dann passiert's doch nicht, aber... Das Ding gibt's noch.
Sowas, das war mein zweites Motorrad, was ich gekauft habe. Ich habe vor ein paar Jahren Motorradführerschein gemacht, hatte dann eine Yamaha Virago 500 XT, genau. Mittlerweile muss ich sagen, ärgere ich mich, dass ich die verkauft habe, weil auch zuverlässig, ne, es hat 25 PS gehabt, ist gar nicht aus dem Arsch gekommen, aber das war geil. Und dann habe ich bei einem Tattoo-Kumpel eine Yamaha SR 500 gesehen, aber komplett Umbau, so als Scrambler. So mit
das die du noch hast, ne?
Nee, die habe ich abgegeben. Die habe ich Birkenhauer verkauft, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr. Ich habe probiert, TÜV damit zu kriegen und du kennst das ja, es gibt ja immer im Bekanntenkreis Leute, die sagen, ich habe einen TÜVer, der trägt dir alles ein. Ich bin dann mit der Karre zu einem hingegangen und der hat mich danach angerufen, hat gesagt, ich habe dem das hingestellt. Der TÜV hat gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Auch wenn ihr das Ding irgendwie zusammenschraubt, ich will das hier nie wieder sehen. Das wird von mir niemals TÜV kriegen. Tschüss.
So Gespräche habe ich auch schon geführt. Ich bin froh, dass ich es nicht mehr muss.
Ja. Das ist wirklich ätzend. Ich meine, ich habe gar keine Ahnung davon. Ich kriege wohl so Kleinigkeiten halt noch hin. Da habe ich auch mehr Garage dann geholt und hier und da mal so ein bisschen rumgestümpert. Aber boah, nee, das ist nichts für mich. Ich bin da zu unambitioniert.
musst du auf jeden Fall wollen und du musst halt auch, du musst halt auch die Möglichkeiten dafür haben. Wenn du halt einen Werkzeugkoffer zu Hause hast und machst das irgendwie bei dir auf dem Parkplatz, ja, weiß ich nicht, ob das auf Dauer dich glücklich machen wird. Also wenn nee, du auf keinen so mit eigener Bude, wo du deinen ganzen Krempel lagern kannst, mit einer eigenen Moped-Hebebühne und so, da wird das dann auf jeden Fall entspannter. Das Coole.
Das habe ich sogar gehabt.
Das hast du gehabt?
Ich habe eine Garage, die habe ich immer noch. Ich habe von Kumpels eine Werkbank gekriegt, hier mit allem möglichen Scheiß. Ich habe mir dann auch so den Alibi normalen Werkzeugkoffer geholt. Und dann hat mir jemand tatsächlich so eine Hebeplatte, also hier brauchst du ja für ein Motorrad nicht so ein Riesenteil wie für ein Auto, aber hier so ein Hebeteil hatte ich, dass ich die aufbocken konnte. Ist mega geil gewesen. Also daran hat es nicht gescheitert, sondern einfach nur, dass die Liebe nicht übergesprungen ist, weißt du?
Ja, das packt dich oder es packt dich halt nicht. Ich muss sagen, ich habe einen Moped-Führerschein auch noch nicht lange. Ist so mit eine der geilsten Sachen, die ich mir für Geld jemals organisiert habe. Also gehe ich drin auf wie Sau, macht wahnsinnig Spaß.
Machst du auch Touren und so? Also so größere mit irgendwo pennen?
Ja, ist mit einer Harley relativ. Ich will das auf jeden Fall mehr machen. Also gemacht habe ich das auch schon, mit der Honda auch schon. Ich habe überhaupt kein Thema damit, mit dem Schlafsack irgendwie nass auf dem Acker zu pennen. Gar keinen Stress mit. Ich habe nur im Bekanntenkreis jetzt nicht so die Wahnsinns-Motorrad-Community. Da sind ein paar Jungs dabei, die auf jeden Fall mal mit einer Ausfahrt machen, was auch Spaß macht. Wir sind jetzt auch im Sommer mal eine Tour gefahren, die auch dann 2 Tage ging mit bei Kumpels so auf dem Acker pennen. Das war schon cool. Ich hätte richtig Bock. Ich würde gerne nach Barcelona fahren mit dem Scheiß. Da hätte ich
krass Bock drauf. Verstehe ich.
Ich hatte das auch mal so durchgeplant, 500 Kilometer am Tag und dann 10 Tage. Und wirklich einfach Schlafsack dabei, vielleicht noch eine Isomatte. Und dann einfach irgendwo hinfahren, da pennen, wo du halt gerade Bock hast. Wenn du weggeschickt wirst, dann halt 10 Meter weiterfahren. Ja, ich habe einen Kumpel, der liebe Hamfi, Gruß. Der ist da auf jeden Fall für zu haben. Nur ist der noch so mit seiner, der hat so eine Mofa-Gang. Die sind mit der Mofa-Gang auch echt krass am Start. Dann plant er halt meistens so seinen Jahresurlaub dafür weg. Und dann hatten wir es dieses Jahr vor, dann hatten wir es das Jahr davor vor. Und bis jetzt hat es nicht funktioniert. Aber man wird geduldiger.
Ja, im Alter, ne? Das ist dann immer der große Vorteil. Ja, da hast du dann definitiv die Kohle, da hast du dann meistens die Zeit aber nicht mehr dafür. Oder ich weiß nicht, familiäre Verpflichtungen hast du, glaube ich, keine, ne? Du hast keine Kids oder so.
Ich habe einen Sohn.
Ja, doch, echt? Ach, yeah. Krass.
Ja, wobei die familiäre Verpflichtung, der ist 13, wird im Sommer 14.
Ja, easy.
Ja, kannst du ja mal ein bisschen entspannter. Wir fahren oft zusammen, also regelmäßig sogar. Der ist so Standard-Co-Pilot auf jeden Fall. Die Halle ist ein Zweisitzer. Die habe ich auch extra so gebaut, dass die halt auch ein sinnvoller Zweisitzer ist. Also nicht mit so einem kleinen Saugnapfkissen hinten drauf, wo ihr dann, ja, ne, sondern halt schon anständig. Die Hälfte
verlierst.
Ja, genau. Oder halt die Hälfte Sohn verlierst. Da hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Nee, der ist da echt immer am Start. Der hat da Bock drauf. Wenn wir irgendwie auf ein Moppetreffen fahren oder was, dann ist der da auch mit dabei und stolpert dann damit rum.
Hat er selber auch schon Ambitionen und sagt, hier, verdammt, weißt du Bescheid, so, ne?
Nee, nicht, also der hat tierisch Bock mitzufahren auf jeden Fall, fragt auch immer, wann irgendwo mal wieder ein Treffen ist und ob wir da mal wieder hin können. Auch wenn wir hier, bei uns ist die Veterama, so eine riesen Messe, Flohmarkt, Swap-Meet-Ding für Motorrad- und Autoteile, für so Oldtimer-Sachen. Da will der aus mit, findet er total geil. Selber mit Motorrad habe ich nicht das Gefühl, dass er das schon so greifen kann, dass er da richtig Bock drauf hätte. Ich habe mal so eine 70 Kubik Viertakter, so ein Pitbike, so ein Crossding gekauft.
Mhm.
Ja, hat ihn mal eine Weile interessiert und dann irgendwie wieder nicht. Und ich will halt, dass er selber dran schraubt. Weißt du?
Ja,
dann ist die Batterie leer und dann sagt er, er will wieder fahren. Dann sage ich, ja, kram das Ding aus. Guck, wie du die Batterie rauskriegst, dann laden wir die Batterie und meistens scheitert es dann da halt. Was ich sehr schade finde, aber ich warte drauf, dass der Funken vielleicht doch noch überspringt. Gucken wir mal.
Ja, ich glaube, das ist dann so, wenn es im Freundeskreis dann losgeht. Ich glaube, bei allen Hobbys, die ich als Kind früher hatte, da waren meine Freunde so der größte Einflussfaktor, ne? Wenn es dann, der eine hatte dann einen Bass. Und dann brauchte ich unbedingt eine Gitarre. So, ich wollte das machen. Ich habe es dann auch durchgezogen, so, ne? Aber das war dann vorher, hätte mich das auch nicht interessiert.
Ja, ich warte drauf, dass irgendwie der Punkt kommt, wann der Papa dann nicht mehr der coole Papa ist, sondern wann der Papa dann so der peinliche Papa wird, weißt du? Ich hoffe zwar, dass das nicht kommt, ne? Aber schauen wir mal.
was
wir
wird.
Wir machen uns nichts was vor, wird. Das wird uns alle treffen, auf jeden Fall. Ne? Wir sind nicht mehr, das ist, manchmal finde ich, ist das total so ernüchternd, wenn man dann merkt, so man, wir sind keine jungen Wilden mehr, weißt du, wie ich meine? Wir sind so mit Pan 30 bist du so etabliert. Und wenn du jetzt irgendwas reißt, dann erwartet die Gesellschaft das auch irgendwie von dir, ne? Wenn du das so mit Anfang 20 gemacht hast, so, boah, ja, krass, in dem Alter schon so, ne? Und jetzt ist halt einfach so, ah ja, cool.
Werbung.
Freunde, ich möchte euch hier nochmal eben ganz kurz eins meiner absoluten Herzensprojekte vorstellen. Und zwar ist das die Hardcore Help Foundation aus Lüdenscheid. Leute, die mir schon länger folgen, haben da bestimmt schon mal was von gehört. Es ist nämlich ein kleines, aber feines Do-It-Yourself-Projekt aus der Hardcore-Szene ins Leben gerufen von zwei Leuten, nämlich René und Rico. Kenne ich beide aus der Musikszene in Lüdenscheid früher. René hat's Booking gemacht für den Club, wo wir immer aufgetreten sind. Ab und zu mal die alte Druckerei, der Stock. Und hat dort jungen Bands, Local Bands ermöglicht, mit wirklich großen Namen zusammenzuspielen und da halt eine Szene etabliert. Wenn ihr aus dem Ruhrpott oder der Umgebung kommt und irgendwo 2.8, 2.9 rum Hardcore gehört habt, dann kennt ihr die Location bestimmt. Rico habe ich letztes Jahr beim Alles und Suppe Event kennengelernt. Das ist sozusagen, ja, da kriegen bedürftige Leute dann am ersten Weihnachtstag Essen. Wird's denen da schön gemacht und dann kann man sich halt noch Klamotten aussuchen oder Rucksäcke oder alles das, was man halt so benötigt, um ein Leben in Würde zu führen. Und die beiden betreiben dieses super geile Projekt. Die Hardcore Help Foundation selber geht zum Beispiel Kooperationen mit Leuten ein, produziert selber Merchandise, alles natürlich fair und auch ebenfalls do-it-yourself. Und ansonsten finanziert sich das Ganze durch den Verkauf dieser Waren oder eben durch Spenden. Das können Sachspenden in Form von Klamotten, aber auch irgendwelche Geldspenden sein, alles das, was halt braucht. Und um euch da nochmal einen besonderen Überblick zu geben, haben wir jetzt nochmal einen Link in unsere Webseite gepackt. Auf www.tftn-podcast.com findet ihr den Link zur Hardcore Help Foundation. Wenn ihr da drauf geht, dann habt ihr einmal die Möglichkeit zu sehen, was ist das überhaupt? Ja, was machen die? Ihr habt die Möglichkeit, Geld zu spenden dort, regelmäßig oder einmalig. Regelmäßig ist natürlich super. Ich persönlich mache das halt so. Ich möchte gerne was zurückgeben. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass es von mir auf jeden Fall monatlich was gibt, weil das gibt mir ein gutes Gefühl und es hilft anderen weiter. Und wenn es dann automatisch in Form von einem Dauerauftrag ist, tut man immer was Gutes. Und nicht nur an Weihnachten, weil übers ganze Jahr gibt's da halt, ja, Bedarf sozusagen. Und genau, ihr habt aber auch da einen Überblick, weil dort ist nämlich auch immer die Current Needs List. Das bedeutet, da stehen alle Sachen drin, die jetzt gerade eben aktuell benötigt werden. Und wir alle haben ja wirklich einen absolut riesen Kleiderschrank voll mit unnötiger Scheiße, die wir sowieso nicht anziehen, die aber auch eigentlich zu schade ist, um das wegzukloppen. Und deswegen spendet die Sachen doch einfach. Es gibt einen ganz einfachen Weg, was Gutes zu tun, kostet euch nichts, ihr habt keinen Stress damit und euren Klamotten wird ein zweites Leben geschenkt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Alles Weitere findet ihr auf dem Link in unserer Bio www.tftn-podcast.com. Googelt auch gerne Hardcore Help Foundation, haben einen schönen Online-Shop, gibt super geile Sachen. Und wenn ihr Bock habt und gerne Kooperationen starten möchtet, auch immer gerne schreiben. Da sind die Jungs nämlich auch immer super offen für und machen das sehr gerne. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr weiterhin Fragen habt, fragt mich auch gerne persönlich, beantworte ich euch auch gerne alles dazu. Und wenn ihr möchtet, schreibt mir gerne, dann lade ich die beiden nämlich mal zu einem kleinen Sonderpodcast ein. Hardcore und Tattoo gehört ja auch so ein bisschen zusammen. Und dann können wir da mal so ein bisschen über das Projekt sprechen. Jetzt wünsche ich euch aber auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit der Folge weiterhin. Hört's euch an. tftn-podcast.com Hardcore Help Foundation. Viel Spaß euch, bis später.
Werbung Ende.
Ja, ich habe das mit dem Tätowieren durchlaufen, genau diesen Werdegang.
Echt?
Erzähl. Ja, ich habe ja super früh mit Tätowieren angefangen und da warst du halt im Bekanntenkreis so der eine, weißt du?
Ja, also, ja, ich weiß, was du meinst.
Und dann halt noch in dem Alter und das war halt überkrass und mittlerweile...
Gut, wann hast du angefangen?
Ich habe mein erstes Tattoo gemacht, kurz nach meinem 16. Geburtstag.
Oh, krass, okay, wow.
Ja, und ja, also war halt auch nicht so, dass ich dann irgendwie großartige Pausen drin hatte oder so, sondern das ging schon relativ zügig dann vorwärts. Und ja, dementsprechend dann sehr früh so tätowiert, dass man es dann auch schon, ja, sagen wir mal, konstant nennen kann. Was ja heute mittlerweile auch nicht mehr so der
ja, der Wahnsinn ist, wenn du halt eben direkt so einsteigst, dass du das dann beruflich machst. Weißt du ja, dass das immer anders gewesen ist, dass du da länger struggles, bis du das dann wirklich einen Job nennen kannst. So.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Wobei ich glaube, das ist heute fast schon wieder so, dass es, also ich glaube, so der finanzielle Aspekt, der verschwindet immer so mehr und mehr, weil es halt eben so, ich weiß nicht so, als ich angefangen habe, war das genauso. Da hat es gereicht, dass die Leute wussten, dass du tätowierst und dann hattest du zu tun und musstest im Prinzip nichts machen. Deswegen als Leute, als ich so die ersten fünf Jahre meine Selbstständigkeit habe, haben nämlich dann Leute auch so beglückwünscht und boah krass, die meisten Firmen gehen nach 2-3 Jahren pleite, wo ich mir denke, ja, aber es ist Tätowieren. Also das gegen die Wand zu fahren, da muss man ja schon wirklich richtig dumm sein. So.
Genau, in dem Moment, wo du einen Fuß in einem Studio drin hattest und das Studio jetzt... Noch nicht mal nicht ganz scheiße. Also selbst wenn das Studio scheiße war, hat das funktioniert damals.
Ja, irgendwie.
Ne? Ja. Wenn du den Fuß drin hattest, dann hast du es eigentlich gepackt gehabt und der Rest lag dann an dir, ne? Wie gut du halt eben wirst. Mittlerweile ist ja auch regelmäßig Thema, musst du halt oder muss der ein oder andere halt schon gucken, weil Tätowieren alleine halt nicht reicht, weil die Auswahl halt eben so riesig ist.
Ja. Man muss halt, also es wird, finde ich, immer mehr so ein reguläres Business, wo man halt Werbung machen kann und wo man halt wie ein Café aufmachen, so, ne. Das kann funktionieren, wenn du ein gutes Konzept hast, aber einfach nur zu sagen, ich mache jetzt ein Café auf, ist kein Garant dafür, dass du halt hinterher auch zu tun hast.
Und Garant dann also, auf jeden Fall nicht, ja.
Also bist du dann sozusagen auch Autodidakt.
Ich finde geil, dass du das Wort benutzt. Ich hatte 2011, glaube ich, hatte ich mal einen Bericht in Tätowiermagazin. Und da habe ich dann das Interview geführt und natürlich versucht, so möglichst cool rüberzukommen. Mittlerweile ist mir super peinlich. Und habe dann halt, da wurde es ja auch gefragt, so, wie bist du dazu gekommen und alles. Ne? Und dann habe ich gemeint, ja, ich habe mir den Scheiß halt selber beigebracht und habe halt irgendwie gucken müssen, dass ich es halt geregelt kriege und so. Ja, und abgedruckt haben sie dann, ich fühlte mich schon immer mehr als den Autodidakten.
Das ist geil, ne? Wenn so, ich verstehe auch nicht, warum das gemacht wird, wo du sagst so, ja, das hat er nicht gesagt, also warum zitiert man das falsch? Warum schreibt man nicht einfach das, was gesagt wurde?
So ein Künstlerporträt ist ja, da ist ja der Sinn drin, dass du den Tätowierer den Leuten so ein bisschen näher bringst, ne? Also hier, dass du einen Eindruck von dem Tätowierer bekommst. Und wenn du das dann alles so in den Mixer schmeißt und das dann völlig anders wieder rauskommt und nur der Inhalt ungefähr stimmt, dann ist das irgendwie am Thema vorbei. Ja. Aber ja, nee, um die Frage zu beantworten, ich hab nie wirklich eine Lehre gemacht. Ich habe, wie gesagt, mit 16 halt angefangen, da brauchst du dich halt nirgendwo blicken lassen. Hab aber versucht, sehr in dem Tattoo-Dunstkreis mich irgendwie zu bewegen und da halt möglichst viel aufzusaugen.
Und der auch recht stark ist bei euch unten in der Gegend, ne?
Ja, mittlerweile auf jeden Fall. Früher war es weniger, man war aber besser connected. Mittlerweile gibt's super viel. Man kennt sich auch, aber die Connections an sich, also zumindest mal Connections mit mir oder von mir sind jetzt nicht mehr so, wie sie es mal gewesen sind. Mhm. Ich hab damals in Heidelberg angefangen zu arbeiten. Da hatten wir, keine Ahnung, 3, 4, 5 Läden oder sowas. Mehr gab's nicht. Das hat sich auch massiv geändert. Also als ich jetzt den Shop gemacht habe und hier diesen ganzen Google-Eintrags-Mister, da habe ich erstmal gesehen, wie viele Läden es überhaupt gibt. Bin ein bisschen erschrocken.
Das ist krass, ne? Ja, das ja. Ist so mittlerweile. Wobei, ich sag's jede Woche und ich sag's nochmal, ich glaube, das ist hier so ein Washout mittlerweile, wo man halt einfach sagt, so, das läuft jetzt noch 1-2 Jahre, dann stellen die Leute fest, die da nicht mit Herzblut dabei sind, ja, das ist doch schon ein ganz schönes Gehasse, haben wir keinen Bock drauf, so machen wir irgendwas anderes, verkaufen wir, was weiß ich, Dubai Schokolade oder machen irgendeine andere Scheiße, die halt gerade geht, Testzentren.
Ich habe vorhin Werbung gesehen bei Facebook über Dubai Chocolate Haze.
Okay.
Es war eine Frage der Zeit.
Jo, stimmt, richtig. Ja, aber ich glaube, ich habe gestern wieder auf den Weihnachtsmarkt hier gegangen und da gab es jetzt auch, gibt hier Dubai-Schokolade, Crepe und so. Und dann dachte ich mir, das ist die Antwort der Marktwirtschaft auf Inflation und auf, auf Konsum.
Ja, in dem Moment, wo du das hinbekommst, irgendwie Dubai-Tattoos zu vermarkten, dann wird's interessant.
Ja. Ja, Dubai hat ja jetzt legalisiert das Tätowieren, also werden wir da wahrscheinlich jetzt den nächsten Bullrun sehen. Ne? Wenn der Westen ausgelutscht ist, dann erschließt man sich halt neue Märkte, warum nicht?
Ist von auszugehen, werde ich nichts von mitbekommen.
Ja, mal gucken.
Zumindest mal zumindest mal nicht spürbar. Ja.
Ja, wenn ich eine Sache gelernt habe, dann, dass man für sich selber auf jeden Fall erstmal besser nichts ausschließt, wofür man nachher dann so, weißt du, erstmal sagen so, mal gucken, ich weiß noch nicht.
Naja, stimmt auch wieder.
Wie war das für dich dann, du hast ja dann auch schon relativ lange tätowiert, war es dann einfach für dich in ein Studio dann hinterher zu kommen? Also hast du dich einfach regulär mit einer Mappe beworben und hast gesagt, hier, das ist mein Scheiß, das mache ich, oder wie lief das ab?
Ja, ein bisschen unkonventioneller. Ich habe mit so Piercing-Sachen relativ viel zu tun gehabt. Also ich hatte super früh wirklich viel Piercings, auch ewig riesige Ohrläppchen und alles.
Trust ist ja auch bei euch in der Nähe, ne?
Mannheim. Genau, mit dem Trust hatte ich da auch einiges zu tun gehabt.
Schöne damals. Grüße an der Stelle.
Ja, genau, Gruß. Wobei das die Leute, mit denen ich damals mit dem Trust zu tun hatte, dort mittlerweile auch nicht mehr arbeiten und dann entweder eigene Läden aufgemacht haben oder in andere Jobs gewechselt sind. Aber damals, als hier Trust noch so richtig die Bodymod-Fahne da geschwungen hat, also weit über Piercings raus, habe ich da ein bisschen mehr mit zu tun gehabt. Hat mich auch super interessiert, diese ganze Bodymod-Geschichte. Ist mittlerweile gar nicht mehr so.
Wächst man irgendwie raus, finde ich, ne?
Ja, man wächst raus. Bei mir war es halt vor allem die Unreife, die ich damals hatte, die du aber für so Bodymod-Sachen einfach brauchst und das Verständnis dafür. Beispielsweise Ohren dehnen. Ne? Du kannst nicht jeden Monat irgendwie 2 Millimeter hoch. Was ich damals gemacht habe, was dazu geführt hat, dass ich mir beide Ohren so abgefuckt habe, dass ich sie hier Earlobe Reconstruction, dass ich sie hab zunähen lassen müssen.
Mhm.
Und dann hast du halt ständig irgendwas, was dann rumsifft und sich entzündet und dann geht nicht schnell genug und dies, das. Und mit Tattoo lässt du halt abheilen und danach brauchst du dich nicht mehr drum kümmern. Das ist eher so meins. Ja. Nee, ich habe diesen Piercing-Dunstkreis gehabt und hatte da ein Studio in Heidelberg, wo ich regelmäßig hin bin, manchmal auch wirklich täglich und einfach dort sein wollte. Ich wollte einfach da sein. Fand das geiler, alles. Die Vitrinen, den Laden selber, dieses Ganze, du machst halt, also damals war es zumindest mal so, du machst die Tür auf und bist völligst woanders, weißt du? Also es hat halt nichts mehr mit irgendwelchen anderen Läden zu tun, die man so kennt. So ein Tattoo-Laden-Vibe damals von, ja, mittlerweile auch fast 20 Jahre her, war was anderes. Und ja, dann habe ich halt super viel gezeichnet. Dann wollte ich mich tätowieren lassen, habe natürlich dann meine Tattoos selber gezeichnet, weil steht jeder Tätowierer drauf dann, ne, selber gezeichnete Sachen tätowieren zu dürfen.
Ja, klar.
Richtig geil. Und habe da so einen alten Tätowierer gehabt, den Steve, ein Engländer. Ich weiß gar nicht, was der macht. Der ist auch Social Media technisch, soweit ich weiß, nicht existent. Und der fand das cool, ne? Der fand mich lustig da mit meinen 15 Jahren oder was. Und hat halt mit mir geredet. Und dann hieß es irgendwann, naja, ich könnte mir doch aus China mal so einen Koffer bestellen. Und dann könnte ich das ja mal probieren. Und das war so ein Wink in eine andere Welt, von der ich nicht gedacht habe, dass ich da hinkomme. Weißt du? Also ich habe mir das gerne angeguckt und hat mich interessiert, aber ich bin, bis der das gesagt hat, überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass die Möglichkeit bestünde, dass ich sowas vielleicht selber machen könnte.
Das war so abstrakt.
Das war total abstrakt. Und auf einmal sagt er, ja, in China kriegst du so Köfferchen und damit geht das. Und
ist dann auch geil.
Ja, übel. Ja, erinnere mich gerade auch echt gern zurück dran. Ja, und so lief das dann. Ich habe dann meine Mom belabert, dass ich mir zum Geburtstag, 16. Geburtstag, dass ich hier so einen Koffer haben will. Das war dieser IMAX-Koffer.
Ne? Ja, ich habe auch einen genau. Mit IMAX angefangen.
Mit diesen geilen hier Tribal-Drachen-Maschinen. Ne?
Jo, und die, warte mal, wie hießen die nochmal? Blablabla und Spalding, hier, wo du die Sketchbücher noch hattest. Gab es dann auf CD sogar schon bei mir. Hattest du?
Ich weiß nicht, ob ich das bei mir mit drin hatte.
Spalding und Rogers war das, genau.
Ja, stimmt.
Ich 300 oder 400 Euro habe ich zusammengespart dafür.
Ja, ich hatte meine Mom, wie gesagt, belabert wie Sau. Und das konnte ich schon immer recht gut. Und ja, meine Mom war auch immer sehr supportend in meine Richtung. Deswegen
cool.
hat sie das dann auch quasi mitgemacht. Dachte aber, dass du damit so Tätowierer spielen kannst. Also, dass du dann da irgendwie so auf einer Latexmatte rumtätowierst und dich halt dann so ein bisschen fühlen kannst wie so ein Rocker.
Ja, falsch gedacht.
Ja, ich hab den Koffer gekriegt, deswegen weiß ich auch so konkret, wann ich das erste Tattoo gemacht habe, weil ich im April Geburtstag habe, dann habe ich den Koffer gekriegt und habe den Scheiß nicht zum Laufen gebracht, gab auch keine Anleitung dabei, kein Heft, kein gar nichts.
YouTube gab es nicht. Ich habe beim iMac Support angerufen, weil ich dachte, die Maschine ist kaputt. So, und am Ende ist es daran gescheitert. Also wo der Clipcord reinkommt, habe ich dann irgendwie rausgekriegt. Aber die Kontaktschraube war nicht auf die Frontspring.
Genau, genau. Das ist exakt dasselbe bei mir. Die hat mich berührt.
Wie Idioten.
Und dann hast du da vorne rumprobiert und auf einmal hat sie gezuckt und du so, oh krass. Und dann wieder nicht. Und dann wusstest du aber nicht, wie geht das jetzt? Und dann habe ich den Scheiß irgendwie dann auf die Seite gelegt und war so maximal frustriert und habe das dann, wie gesagt, 2-3 Wochen liegen lassen und wollte dann den Steve nochmal fragen. Steve meinte, ja, bring den Kram mal mit, dann gucken wir mal. Und dann habe ich es zu Hause aber nochmal probiert und dann hat es auf einmal funktioniert. Das war dann Anfang Mai.
Wahrscheinlich viel zu laut, viel zu viel Volt drauf gemacht mit diesem komischen Laborset, was man da gekriegt hat, dieses Netzteil.
Ja, da war, wobei ich wirklich keinen Scheiß, da war dieser viereckige Kasten, so ein grauer, hat ausgesehen wie so ein Zahnarzt-Trafo. Mit dem Ding habe ich tätowiert, da habe ich, bis vor 8 Jahren ungefähr, habe ich mit dem Netzteil tätowiert.
Boah, krass.
Irgendwann hat er angefangen, hinten rauszuqualmen wegen Kabelbrand. Und dann,
ja, klar.
Dann musste ich leider umsteigen. Hatte ich dieses Critical-Ding, wo du hier noch die Zeit stoppen kannst, ne? Wie viel Kohle du jetzt deinem Kunden aufnimmst.
Ja, das Ding. Das war top-notch jetzt gerade. Da war das Ding, das Critical-Netzteil. Das hatte ich auch, das schwarze, das X2 war es, glaube ich. Ne?
Mit diesem Magnetfuß dran, so richtig Hightech.
Das war wirklich, aber das ist nach wie vor, ich finde, immer noch Critical hat von allen Herstellern, die auch so Netzteile gemacht haben, immer den innovativsten Scheiß am Start gehabt. So auch dieser Knopf, der hier nur dieses Licht hat, wo du ungefähr die Voltzahl halt siehst, auch.
Den hatte ich jetzt auch zum Schluss, den habe ich jetzt dann weitergegeben an einen Lehrling. Das weißt du ja selber, wenn du halt eine Weile tätowierst, dann stellst du halt eine Maschine nicht mehr ein auf irgendeine Voltzahl, sondern auf Gehör. Nee. Und was brauche ich da? So einen Riesenkasten, wo ich dann 1000 Knöpfe dran habe. Ich brauche einen an und einen aus und einen hoch und einen runter. Fertig. Und wenn das alles einen Knopf macht, ideal. Ich hasse alles, was Knöpfe hat. Deswegen ist das für mich super gewesen.
Ja, das ist jetzt zum Beispiel bei uns bei Cheyenne jetzt auch gerade so. Die haben jetzt die Solnova Unlimited 2 rausgebracht, die halt wieder ein Display hat. So, und man hat sich irgendwann, ich habe mich halt auch dran gewöhnt, das nach Gehör und nach Gefühl zu machen. Und wenn man halt weiß, was man tut, das kennst du wahrscheinlich, ich ziehe eine Linie und ich weiß am Feedback, ob die Linie drin ist oder nicht. So.
Jetzt habe ich eine Frage an dich. Das habe ich nämlich in deinem Podcast mehrfach gehört. Das Feedback. In welcher Hand? In der Maschinenhand oder in der Hand zum Hautspannen?
Nee, in der Maschinenhand.
In der Maschinenhand? Ich merke es in der Hand zum Hautspannen.
Echt? Okay, krass. Das kenne ich nicht. Nee, das ist man. Nee, okay, ich überlege. Ich probiere mir das gerade vorzustellen, aber nee, ich habe es in der Maschinenhand, wenn ich merke, so, man muss ja ein bisschen drücken bei den Maschinen auch so, aber oder das halt irgendwie so auf einer, ja, so einspannen im Handgelenk, sage ich mal. Und dann merke ich so, okay, Feedback, so ja, das war jetzt, ging jetzt ein bisschen zu leicht, ist nicht richtig drin. Oder es ist so, oh ja, das fühle ich, das ist so Hammer, das wird so satt schwarz, wenn es fertig ist.
Das ist auch so ein Ding, was nur ein Tätowierer verstehen kann, wenn du eine Linie ziehst und einfach merkst, so, oh fuck, die ist exakt genau so, wie sie sein muss. Das ist ein geiles Gefühl. Ja. Nee, ich merke es, also ich habe jetzt vom Kollegen mit einer Maschine gearbeitet, so eine FK Irons Pen. Frag mich nicht, was da, habe ich keine Ahnung von. Die ist vom Feedback her in der Maschinenhand so dermaßen anders, dass ich mich da nicht drauf verlassen kann.
Ja, die, scheiße, okay. Brauchst erstmal so ein bisschen Adjustment-Zeit.
Die hat sich vom Feedback her so angefühlt, wie die, mit der ich arbeite, wenn ich es falsch mache.
Ah, okay, shit. Ja.
Und die linke Hand, die Haut spannt, der ist das egal, welche Maschine gerade benutzt wird. Die merkt nur, was die Nadel in der Haut macht. Und deswegen ist das für mich die linke einfach. Mit der fahre ich echt gut.
Na, okay, krass. Also siehst du, und das finde ich, das ist an so einem Tattoo-Podcast auch immer geil, weil man dann halt so, man kriegt halt mit, es gibt nicht den einen Weg, sondern viele Wege führen irgendwie nach Rom. Am Ende zählt das Endergebnis und es ist immer cool, dann zu sehen, wie andere das machen. Mhm. Hast du mal mit Cubans gearbeitet?
Ich hatte einmal... Ich glaube, vom Clemens hatte ich die mir ausgeliehen. Clemens Hahn, schönen Gruß.
Mhm. Ja, schönen Gruß, genau.
Von dem hatte ich mal eine geliehen gehabt. war überhaupt nichts für mich, gar nicht, null. Also weiß nicht, ob mir da irgendwie was fehlt, aber ich finde die wunderschön. Also ich mag so Handwerksgeschichten, da kriegst du mich voll mit. Deswegen finde ich die sehr, sehr geil. Aber ich habe noch niemanden damit arbeiten sehen, der nicht in einem Umkreis von 1,5 Metern alles einfärbt. Das wird mir ja schon mal auf den Sack gehen. Das hat sie nämlich bei mir auch gemacht. Damit war die eigentlich dann raus. Kann auch sein, dass ich zu blöd gewesen bin. Aber es hat mich jetzt nicht so gebockt. Wenn die jetzt irgendwie ein paar hundert Euro kosten würden, dann hätte ich mir mit Sicherheit mal eine geholt. Aber das habe ich. Da bin ich auch zu geizig für.
Ja, das ist nämlich auch so eine Sache. Ich denke mir halt, also mich würde mal interessieren, einfach so neugiertechnisch, ob der Hype real ist, also ob das wirklich was taugt, das Ding. Weil es nehmen ja auch viele Leute, die halt auch Rang und Namen haben, gerade so im Traditional-Bereich, wenn du halt viele Sattellinien brauchst. Und mir fehlt es jetzt gerade absolut an überhaupt nichts, aber es ist schon so eine Sache, die interessiert mich schon so. Weißt du, ob man sich so irgendwie...
Ich war noch nie bei den Leuten, die sämtlichen Maschinen durchprobieren. Ich bin da total, ich habe teilweise mit Maschinen gearbeitet, wo ich gar nicht weiß, was es ist. Bin ich absolut fein damit, meine 7, 8 Jahre mit einem und demselben Ding zu arbeiten, bis es wirklich komplett auseinanderfällt. Ich weiß es nicht. Ich habe nie so viel Maschinen gekauft, dass ich so einen Eindruck davon bekomme, wie anders Sachen performen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass eine Dentubin-Maschine für 1.600 Euro oder Dollar, ich weiß es gar nicht.
Es ist einfach geistesgestört.
Dass die jetzt im Vergleich zu einem Safari Bulldog Liner wirklich auch in dem Maße besser performt, kann ich mir schwer vorstellen.
Wahrscheinlich nicht. Es ist dann wieder so eine Hype-Geschichte und exklusiv und teuer und dementsprechend laust du ein Prestige-Objekt, glaube ich. Das ist mein...
Also Prestige-Objekt Objekt auf jeden Fall, definitiv. Also ich hätte auf jeden Fall gerne eine, weil ich den Gegenstand schön finde. Die wird dann bei mir am Brett hängen und ich fände das dann cool, dass ich die habe und das wäre dann auch ihr Job.
Also bist du jetzt gerade, aber wenn du sagst, du experimentierst da nicht gerne rum, generell bei Equipment nicht? Also du, wenn du sagst, was hast, was funktioniert, dann ziehst du es durch, oder?
Bin ich definitiv mehr der Typ dafür, ja. Merk jetzt aber, dass das sich schon teilweise lohnt, vielleicht doch mal an Alternativen zu denken, so alle 7 Jahre vielleicht.
Ja, es ist Fluch und Segen gleichzeitig. Ja,
ich war nach Corona gezwungen, von Spule wegzugehen. Also ich habe ewig mit Spulen gearbeitet. Ich habe aber massivste Probleme bekommen mit hier Sehnenscheidenentzündung, Karpaltunnelsyndrom und alles. Ja. Seit ich diesen ganzen Dotwork-Punkte-Krempel da mache. Wenn du halt tätowierst und Linien siehst und schattierst, hast du ja immer abwechselnde Bewegungen in der Hand. Wenn du aber wirklich jeden Tag über Stunden in einer und derselben Position diese 3 Millimeter Bewegung machst, diese Punkte zu setzen, und fängt er, ich konnte abends die Knöpfe auf die Fernbedienung nicht mehr drücken, ohne dass es wehgetan hat.
Oh ja, das glaube ich. Machst du die einzeln, die Punkte, oder machst du sowieso Pepper Shading?
Grundsätzlich, ja, grundsätzlich. Also das Pepper Shading mache ich eigentlich überhaupt nicht. Ich habe das früher gemacht, bevor ich mit diesem Geokram angefangen habe. So als Gimmick in so Oldschool-Tattoos drin. Das habe ich mal da hat Alex Wild einen Guestspot bei uns gehabt, im ersten Laden noch. Der hatte das gemacht und fand ich geil, fand ich super. Und dann wollte ich das auch machen. Und ja, ich habe das dann hin und wieder mal irgendwo hinzugefügt, so ein bisschen als so Background-Gimmick. Aber ansonsten jetzt wirklich ein Tattoo mit der Art zu schattieren aufgebaut, wüsste ich nicht, dass ich das mache. Ansonsten punkte ich alles wirklich Dot für Dot. Auf Dauer dumm.
Nee, ich glaube, das hält. Vor allem, also bei mir wird es gleichmäßiger. Nee,
dumm im Sinne von, weil ich mir, wie gesagt, definitiv meine Hand damit kaputt gemacht habe. Also ich habe da wirklich Probleme mit. Ich kriege das auch nicht vernünftig weg. Ja, macht mir auch, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen Sorgen. Ich bin dann auf den Pen umgestiegen, einfach, dass du das Gewicht, also das hauptsächliche Gewicht halt in der Hand hast und nicht mehr 10 Zentimeter oberhalb der Hand hinten dran hängt. Und auch ein bisschen aufs Gewicht geachtet. Fand es am Anfang ultra scheiße. Sind wir wieder bei diesem Thema. Ich mag so Handwerkssachen sehr und ich finde halt so eine Spulenmaschine einfach super schön, also einen schönen Gegenstand. Voll. Und so eine CNC gefräste Kerze, weiß ich nicht.
Das hat nicht mehr so den Spirit, ne? Ich habe gestern mit Gordon Klaus gesprochen, der meinte auch, also ja, diese ganze Pen-Scheiße und so, das ist, ja, das mag funktionieren, aber das hat einfach diesen Spirit nicht mehr. Das ist einfach scheiße, ich lehne das ab, meinte er so.
Ja, ich genieße das, dass du dich unterhalten kannst, dass du Mucke hören kannst. Ich bin mir auch sicher, dass das Kunden runterfährt, wenn du nicht dieses Geschepper von den Spulen hast.
Ja, das stimmt.
Aber wenn du dich halt dann doch als Tätowierer identifizierst, der ein bisschen die alte Zeit, was ich ja mitbekommen habe, kann ich ja so sagen, hoffe ich, dann identifizierst du dich halt schon so ein bisschen mit den alten Traktoren, ne? Was auch eigentlich eher das ist, wo ich mich zu Hause fühle. Mhm. Aber es bringt mir alles nichts und es wäre total cool und so richtig true und sonst was, wenn ich mit Schule arbeiten würde, wenn ich abends nach Hause komme und kann mir nicht mehr vernünftig irgendwie den Arsch abwischen, weil mir die Hand wehtut. Habe ich nichts von.
Ja, das stimmt.
Deswegen ist es einfach vom Nutzen her, die Dinger machen ihren Job, wenn du dich dran gewöhnt hast, dann kannst du da auch wirklich gut mit arbeiten. Dieses Cartridge-System finde ich auch wirklich super geil, gerade wenn du mit vielen verschiedenen Nadeln arbeitest.
Ja, oder wenn du halt reist, das war mein Ding, weil ich kann mich noch dran erinnern, wo du halt so einen riesen Koffer mitnehmen musstest, weil deine Griffstücke drin waren. Dann hast du Metallgriffstücke. Ich hatte immer Plastiktipps, weil bei Metall hatte ich keinen geilen Farbfluss. Das heißt, da musst du die Dinger noch umschrauben, die musst du danach wieder in Steri packen so. Und es ist halt super viel, super aufwendig gewesen. Und irgendwann dann habe ich gedacht, komm, jetzt habe ich die Schnauze voll. Da habe ich mich dann an ein Cartridge-System, nicht von Cheyenne am Anfang halt, rangewagt und habe mir dann hinterher gedacht, Alter, wie geil ist das denn? Ich kann regelmäßig Guest spotten. Mittlerweile mein ganzes Equipment passt in den Rucksack. Das ist total cool.
Ja, das mit dem Reisen, ich reise mit meinem Auto auf die Arbeit und abends wieder heim. Das war's dann. Also früher, als ich noch Conventions gemacht hatte, ich bin auch noch mit hier so einer Tupperbox dann mit versifften Griffstücken dann im Rucksack wieder nach Hause gefahren. Und dann hast du erstmal die Putzerei am Montag. Da bin ich schon auch happy mit. Also ich find's cool, dass ich das gemacht habe und dass ich das so gelernt hatte noch. Aber da bin ich schon froh, dass du ja so ein winziges kleines Päckchen hast und kannst davon dann irgendwie 2 Monate tätowieren. Das ist schon geil.
Aber wieso machst du keine Conventions mehr? Macht's keinen Bock mehr? Oder wann hat das aufgehört? Auch so ein Corona-Ding?
Ich glaube, die letzte Convention, die ich gemacht hatte, das war die, auf der wir zusammen gewesen sind.
Echt? Das war ewig her.
Ja, ja.
Das, 2016, 2017 oder so. Irgendwo in dem Dreh muss das gewesen sein.
Das müsste ziemlich genau um den Dreh müsste das gewesen sein. Ich habe auch Frankfurt und Dortmund und sowas gemacht gehabt. Das ist mir zu groß. Ich habe da keinen Spaß dran. Also es macht mir einfach keinen Spaß. Ende. Kleinere Sachen. Ich war beim Rich in Balingen zweimal. Das war sehr schön. Das hat mir Spaß gemacht. Die vom Kimme fand ich geil. Die hat wirklich Spaß gemacht. Finde ich auch sehr schade, dass das nicht mehr stattfindet.
Ja, definitiv.
Das wäre auch was, da würde ich sogar dann auch nochmal hin. Wobei mich Conventions wirklich echt nicht mehr interessieren. Auch als Gast nicht. Also ich fahre nicht hin, einfach.
Als Gast finde ich sowieso am Ende des Tages, das ist unser täglich Brot. Die Leute, die da sind, die kennen wir. Wir gehen dann für die Leute hin. Mich interessiert da eigentlich nicht, was tätowiert der, weil in den meisten Conventions, die so Otto normal sind, ist jetzt nichts, was mich in irgendeiner Form beeindruckt, was ich nicht schon 1000 Mal gesehen hätte. So, und bei Kimmo und bei Scarlett, was die gemacht haben in Saalfeld, muss man ganz ehrlich sagen, im Clubhaus, deswegen hier auch nochmal besonders schöne Grüße. Es ist einfach geil gewesen. Du hast so ein Get-Together gehabt, war jetzt auch nicht so unbedingt super krass besucht, aber es war das Who is Who mindestens der Traditional-Szene da. Und du und ich. So, dann gab's halt irgendwie, du hattest einen geilen DJ, der coole Sachen aufgelegt hat und dann hast du hinterher am Ende des Tages da deinen Kram gemacht und das ist einfach, es gab sonntags schön, wurden zusammen hier Rotkohl und Klöße und so gegessen, wie es eine Art hat, auch das vom Catering her, mega liebevoll, mega geil, habe ich mir viel von abgeguckt für meine Veranstaltung bei ihm, muss man sagen.
Ja, ich glaube, da hat man sich auch generell nichts Verkehrtes abgeguckt oder nichts Verkehrtes können. Die Location war cool, die Organisation fand ich super. Und halt, wie gesagt, was du gerade meintest, dass du halt Leute da auf einem Haufen hast, die zusammenpassen, die auch miteinander irgendwie was zu tun haben. Das fand ich cool. Auch wenn ich keinen Bock mehr habe, mich tätowieren zu lassen, hätte ich trotzdem gerne noch eins von dir. Vielleicht kriegen wir das irgendwann mal hin.
Du, Ich wollte es gerade sagen, das steht aus, das hätte ich gerne auch noch, weil ich habe dich ja hier als einen der besten deutschen Allround-Tätowierer angekündigt und das mache ich auch nach wie vor. Es haben sich viele Leute, du hast gestern schon gepostet, dass du hier im Podcast sein wirst. Mir haben viele Leute geschrieben, boah, geil, ey, da freue ich mich drauf. Richtige Legende. Ja, ja.
Ich bin grundsätzlich der Meinung, und das ist jetzt kein Phishing for Compliments, ich habe das Gefühl, mich kennt halt echt keine Sau.
Also wahrscheinlich bist du jetzt nicht so der Posterboy, der jetzt hier in aller Munde ist. Aber wenn man sich mit Tätowieren und auch schon etwas länger auskennt, weiß man definitiv, wer du bist. Das kann ich
dir sagen. Das ist halt der Fluch und der Segen zugleich, wenn du halt eben dieses Allrounder-Ding machst. Der Segen, das kann ich von mir Gott sei Dank sagen, dass ich mich um Auftragslage echt nicht sorgen brauche. Das ist super. Okay. Der Fluch ist, Du wirst halt in einem Gespräch, wirst du halt, oder wenn Leute miteinander reden, so, ey, sag mir mal einen hier im Umkreis von so und so viel 100 Kilometern, der so richtig geile Traditionals macht, dann nennen die jemanden, der richtig geile Traditionals macht. Oder ja, der geil Jab, ne? Ey, du führst keine Unterhaltung so, ey, kennst du so einen richtig guten Allrounder, zu dem ich mal gehen könnte mit meinen
Allround-Tattoos? Und du machst ja alles krass. Du machst ja krasse Traditionals, du machst krasse japanische Motive. So, das ist ja, also, und jetzt, wo du sagst, hier die Geometrie-Sachen, das ist ja geil, also.
Ja, ich gebe mir Mühe. Ich finde, ich habe in allen Bereichen, die ich da mache, komme ich nicht dahin, wo ich gerne wäre, weil ich einfach nicht die Zeit habe, mich da so reinzustressen, dass ich das halt noch ein bisschen push. Also ich bin, denke, das ist aber auch eher ein Qualitätsmerkmal als ein Manko. Ich bin mit meinem Kram selten zufrieden.
Ja, das ist Qualität.
Ich bin cool damit, also ich denke mir schon, na, jetzt habe ich dem Kunden ein cooles Tattoo gemacht, der ist in der Regel oder sie in der Regel relativ happy. Trotzdem, du kennst es, fährst du dann abends nach Hause oder guckst dir später nochmal dein Bild an oder so oder Tattoos von vor einem Jahr und denkst dir so, hätte ich da mal gewusst, ne, dass das vom Aufbau her so anders, besser gewesen wäre und so weiter.
Und das Geilste ist ja, du hast es ja damals, ich habe letztens ein Backpiece fertig gemacht, was ich, glaube ich, vor 4 Jahren angefangen habe, ne, so Schrift. Und da habe ich auch gedacht, ja, cool, irgendwie, aber da, also ich habe der das Bestmöglichste zu dem Zeitpunkt verkauft, sowas, wo ich wirklich sagen kann, das war für mich rund, besser hätte ich es nicht hingekriegt zu dem Zeitpunkt. Und jetzt, einfach 4 Jahre später, ich bin immer noch derselbe Typ, ich habe immer noch denselben Hintergrund. So ist es aber für mich so, dass ich mir denke, ja krass, das würde ich heute komplett anders machen. So.
Ja, ja, aber du hast dir in den Jahren so viel mehr Werkzeug in deinen Koffer reingepackt, auf den du damals einfach noch nicht den Zugriff hattest. Und es gibt einfach Sachen, die kannst du nicht ersetzen, vor allem im Tätowieren nicht. Und das ist einfach die Zeit, die du das machst, die Zeit, die du siehst, wie deine Tattoos abheilen, wie du merkst, welche Farben funktionieren und welche nicht, wobei uns das ja genommen wurde. Das ist die Zeit einfach, ne, die der Kunde dann halt auch mitsehen sollte. Dass wenn du dir einen Tätowierer aussuchst, dass das schon nicht verkehrt ist, wenn du jemanden hast, der auf eine gewisse Zeitspanne zurückblicken kann und seine eigene Arbeit analysieren kann.
Ja, und wie du schon sagst, ne, dass der Nachteil vom Allrounder sein ist natürlich, es ist jetzt nicht so super sexy, weil man nicht ein Alleinstellungsmerkmal hat, für das man halt irgendwie bekannt ist. Auf der anderen Seite, wenn du hier fleißig Podcast hörst, wirst du ja mitgekriegt haben, wie es bei allen anderen aussieht. Und du bist einer von.
Sorry, wenn ich dich unterbreche. Ich fand das wirklich krass, dass ich von Namen, die mich meine ganze Tätowierzeit teilweise auch schon begleiten, die ich auch nicht aus den Augen verloren habe, dass du da Wartezeiten hörst und teilweise kratzt das ja schon an Existenzängsten, die Leute haben.
Ja klar, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man sieht, woher die kommen.
Ja, und mir war das, weil ich überhaupt keinen Blick in die Tattoo-Welt habe, die letzten 5, 6, 7 Jahre oder sowas, ist mir das nicht bewusst gewesen, weil bei mir hat sich absolut nichts geändert. Ich schieb so zwischen 4 und 6 Monaten Wartezeit vor mir her. Ich arbeite 5 Tage die Woche, ich mache nie Urlaub. Und das ist super konstant. Also auch jetzt mit
Das ist geil.
Ich denke halt, wenn du frühzeitig damit angefangen hast, diesen Allrounder-Kram zu machen und dir eine Kundschaft aufgebaut hast, die dann über Mundpropaganda, und davon lebe ich hauptsächlich, eben dich weiterempfiehlt, dann hast du von der Existenz her auf jeden Fall, meiner Meinung nach, mehr den Fuß in der Tür, als wenn du dich darauf verlässt, dass du halt ein Alleinstellungsmerkmal hast, was du halt super supportest, was jetzt gerade funktioniert, aber dir niemand sagen kann, wie lange das funktioniert.
Das ist das Ding,
genau. Und das ist halt ein Risiko, was du trägst. Dann bist du entweder in dieser einen Sache so dermaßen scheißgut, dass dir keiner das Wasser reichen kann, und dann hast du eh ausgesorgt. Da hast du ja auch genug Leute schon zu Gast gehabt, die sich da mit Sicherheit keine Sorgen machen müssen.
Also ich kann dir sagen, so wenn ich mich zurückerinnere, haben alle Leute da Sorgen, egal wie gut die sind. Und ich glaube, ich habe mit Julian auch, da rede ich oft über das Thema, und Julian sagt halt so, ey, der, für den ist halt so harte Arbeit ist das A und O. Du musst dir den Arsch aufreißen, und wenn du das lange genug machst und konstant machst, dann geht's dir gut. Und das ist eine Geschichte, die teile ich auf jeden Fall. Ja. Aber ein bisschen Glück zählt immer mit dazu. Und auch, wie du schon sagst, ne, so ein USP, ich meine, wenn, ich habe mich auch irgendwann jetzt vor 2 Jahren dazu entschieden, nur noch Schrift zu machen, und ziehe das auch durch, habe aber auch ein Studio. Das heißt, die Anfragen, die dann für mich jetzt noch kommen, kann ich auch an jemand anders weiterleiten, der das auch gut macht. Und wenn alle Stricke reißen, bin ich auch Neo-Traditional in Realistik, in, ja, Traditional vielleicht, oder vielleicht auch so ein bisschen so neo-japanisch so firm, dass ich das jetzt sagen kann, ich kann das problemlos umswitchen, und gib mir dann mal so einen Monat, anderthalb, und dann bin ich wieder fit da drin, dass ich das theoretisch auch machen kann. So, das heißt, das ist so eine Versicherung, weswegen ich es auch immer gut finde, wenn Leute, das sage ich auch eigentlich meinem Azubi hier, das ist cool, wenn du deinen Style fährst, und auch cool, wenn das funktioniert und die Leute da Bock drauf haben. Richtig sicher bist du erst, wenn du alle Sachen irgendwie ein bisschen mal gemacht hast zumindest, dass du halt weißt, okay, wie sieht die Welt denn eigentlich aus?
Definitiv. Also wenn du dich halt zu früh in irgendwas einschießt, kann dir das später dann irgendwann das Genick brechen. Ich habe das auch schon gegenüber Leuten, formuliere ich es mal so, versucht so zu kommunizieren als lieb gemeinten Rat. Das wird halt manchmal angenommen oder halt auch manchmal nicht.
Ja.
Wenn du der Bombenkonditor werden möchtest, sagst aber, bevor du vernünftig Teig kneten kannst, ich will nur Schwarzwälder Kirsch machen, dann wirst du kein Konditor. Du wirst einfach nur irgendein Typ, der halt dann gut Schwarzwälder Kirsch kann, und das war's dann.
Ne? Genau, ja, ist richtig. Ja.
Nee, sollte man schon möglichst viel abdecken und sich nicht zu früh einschießen, bin ich der Meinung.
Das bringt einem halt nichts.
Es ist ja auch scheißegal, was für einen Stil du machst. Du profitierst ja von Techniken oder irgendwas, die du in anderen Stilen irgendwann mal gelernt hattest. Profitierst du ja trotzdem davon. Und wenn es nur das Verständnis ist, wie eine Schattierung abheilt oder wie eine Farbe drin bleibt oder wie dick oder dünn Linien sein müssen oder können.
Ja, der Werkzeugkoffer, der ist super wichtig, weil davon partizipiert man hinterher. Ich bin meiner ehemaligen Chefin froh und dankbar darüber, dass sie mir in den Arsch getreten hat, dann Realistik zu machen. Da hatte ich nämlich am Anfang gar keinen Bock drauf. Und das
ist das, mit dem ich versucht habe anzufangen.
Ja. Da hatten wir hinterher die Anfangszeit auch von meinem Studio gut finanziert, weil das ist eine Sache, die hier sehr dankbar angenommen wird. Das macht ja jetzt auch im Prinzip jeder Willi, weil man dafür eigentlich nicht kreativ sein muss, sondern da reicht ja dann, wenn man das Handwerk beherrscht einigermaßen.
Ich habe halt in einem Streetshop, also ein richtig klassischer Streetshop mit am Tag 30 Mal die Tür auf und zu, habe ich halt angefangen. Und da war es von vornherein, der Chef hat mich ein Tattoo machen lassen auf irgendeinem Kumpel, guckt sich das an, hat gemeint, jo, alles klar, komm, Feuer frei, hol dir ein Buch, ab geht's. Und seitdem war ich bis heute eigentlich immer ausgebucht. Also ausgebucht, krass, so, dass ich zumindest mal 2-3 Monate im Voraus zu tun hatte. Und ich habe halt versucht, alles zu machen, was irgendwie ging. Ich habe versucht, halt Kirschblüten so japanisch aussehen zu lassen, wie es mir möglich ist. Versucht, wenn das irgendein Bolus Traditional Ding ist, zu gucken, wie kriege ich das hin, dass das so aussieht, als hätte das jemand tätowiert, der nur das tätowiert. Und gehe da auch nach wie vor immer noch voll drin auf. Also ich glaube, wenn ich jeden Tag dasselbe machen würde, würde mir das echt ziemlich zügig auf die Nerven gehen. Ich brauche ja, das, dass es immer mal was anderes ist. Und manchmal auch wirklich Sachen, es kann sein, dass ich Tattoos, also ich lehne schon auch gar nicht so wenig Sachen ab. Meistens einfach, weil ich es jetzt in dem Moment gerade bei mir nicht sehe. Das kann aber in einem halben Jahr völlig anders sein. Ich habe jetzt letztens so ein bisschen so Semi-Realistik Black and Grey Zeug ohne Linien gemacht. Da hättest du mich vor einem Jahr mit jagen können. Und jetzt hat das voll Bock gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war cool. Kunde ist mega happy. Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe ein paar Euro für gekriegt. War eine tolle Zeit.
Ja, man muss ja auch selber, man enthält sich selber, glaube ich, halt auch so Sachen vor, wie du schon sagst. Es macht ja auch Spaß. Man macht das aus Liebe auch zum Tätowieren und irgendwann braucht man auch mal eine neue Challenge, weil sonst hast du auch zu sehr Schema F. Wenn du immer dasselbe machst, ist das auch scheiße. Das ist wie mit Musik, ne? Wollbeat spielen, das ist immer mein Lieblingsbeispiel dafür, wenn man sich musikalisch nicht weiterentwickelt. So, da kannst du dir ein Album von anhören, das ist geil, aber dann war es das auch, weil der Rest ist derselbe.
Ich kann mir da nicht ein Album von anhören.
Ja, das ist jetzt, das, ich nehme es für mich immer so hin, weil ich fand die früher mal richtig geil so und auch so die Lieder und die Stimme von dem fand ich mega und dann dachte ich mir aber irgendwann so, bei allen Bands beschweren sich die Leute ja immer, wenn die dann mal ein bisschen was versuchen und sich halt entwickeln und ist ja auch beim Tätowieren so, die Tattoos von mir sehen jetzt anders aus als vor 5 Jahren, auch stilistisch so und wenn du halt aber sagst so, boah, dann fährt man irgendwie wirklich 6, 7 Jahre denselben Film, hätte ich auch keinen Bock drauf, das ist ausgelutscht so, ne?
Lemmy kann das. Konnte das.
Ja. Ja.
Gott hab ihn selig.
Der durfte nee. Das auch.
Ja, nee, kommst auf die Bühne, spielst gefühlt ein Lied über Jahrzehnte, stirbst und bist Gott. Jo, so kann es auch gehen.
Auch krass, ich war in L.A. im Rainbow, da wo er immer abgehangen hat. Ne? Mhm. Und man denkt ja, da immer ist voll der Glamour und so. Und dann siehst Ach, du Scheiße. Einfach diese Ecke, wo er dann da gesessen hat, wo dieses Gamepad ist, wo man dann so ein bisschen drauf zocken kann und dann halt dieses übertriebene Marmormausoleum, was da dann drin steht mit dieser lebensechten Statue von dem, übrigens kleiner Mann, ne, Engländer, so. Ron Jeremy kam dann auf einmal noch rein, so, weißt du, und das war halt so richtig, das war so, okay, krass, wo bin ich hier gelandet? Das war so richtig irgendwo so mystisch, aber auch voll entzaubernd, so, weil du weißt ja, der ist auch normal kacken gegangen worden.
Hast du die Lemmy-Doku gesehen, die es bei YouTube gibt?
Nee, noch nicht.
Kannst du den mal angucken? Da hockte, also da war der auch schon relativ alt und der hatte halt eine kleine Wohnung. Die hat eine kleine, unaufgeräumte Zwei-Zimmer-Wohnung, die hat ausgesehen wie bei irgendeinem x-beliebigen Zuhause. Mega.
Hat doch diesen Nazi-Kram gesammelt, ne? Das war doch vollgestopft damit irgendwie.
Ja, das ist vielleicht der nicht ganz so coole Teil an ihm, aber ansonsten.
Ja, die Engländer sind neidisch, weil wir den Nationalsozialismus vor denen erfunden haben. Das ist das Problem von denen. Ich mach nur Spaß. Ja, krass, Alter. Ey, was soll ich dir sagen, Max? Wir sind schon am Ende von unserem Podcast angelangt.
Ich hab's leider gesehen, ja. Ich habe das Gefühl, wir reden seit fünf Minuten. Das ist wirklich krass.
Ne? Ja. Ja, man vergisst dann immer so ein bisschen, dass das Mikrofon da ist so und dann plaudert man. Und ja, wie gesagt, ich habe gelernt, man soll die Leute lieber zu hungrig als zu satt nach Hause lassen. Dann hört man sich selber auch immer nochmal. Auch wenn ich selber, wenn ich im Podcast bin, ich hätte am liebsten gern, dass die 3 Stunden gehen so. Einfach, wenn ich mich dann so produzieren kann.
Ich bin absoluter Podcast-Junkie in allen Richtungen, auch dieser ganze True-Crime-Kram. Ich mag Podcasts, die über 2, 3 Stunden gehen. Ich finde das schon geil. Wenn mich das Thema nicht interessiert, brauche ich es nicht anhören. Wenn mich das Thema interessiert, finde ich es geil, dass ich es mir 2, 3 Stunden geben kann. Aber eine Stunde für einen Tattoo-Podcast ist auch schon ordentlich.
Ja, dafür halt regelmäßig und genau. Wir hatten bis jetzt nur eine Doppelfolge in 2 Jahren. Chups habe ich 2-mal gehabt. Jetzt werde ich, Bluebird ist jetzt die Woche noch da. Der hat sich nach Costa Rica verpisst. Den werde ich mir auch nochmal reinholen. Kollege Birkenhauer werde ich mir vielleicht auch nochmal holen. Ich probiere aber erstmal eigentlich, bevor ich das hier doppel, mir neue Leute. Und vor allem die Liste ist noch so lang, ne? Man kennt
das
ja auch
dann
über die lange Zeit so viele Leute und alle sind irgendwie cool und jeder hat irgendwie seine Story und ich zeige den Hörern dann so, wie man so alles kennt und auch kennen muss und kennen sollte. Und vielen Dank nochmal, dass du am Start warst. Du kannst,
danke für die Einladung.
Mach doch gerne nochmal Werbung hier so ein bisschen, wie man dich auf Instagram findet oder generell, wie man einen Termin bei dir ausmacht, wie lange man jetzt wartet, das wissen wir jetzt mittlerweile, aber so halt die Basics, wo dein Shop ist.
Also ich hab vor 2,5 Monaten einen eigenen Shop aufgemacht, in Heidelberg ist der. Firestorm Motel heißt das Ding.
Geiler Name.
Auch wieder abgeleitet von einem Motorhead-Song, Firestorm Hotel. Instagram Shopseite Firestorm Motel Tattooing. Meine eigene Instagram-Seite ist Max Laloy FSM, also Firestorm Motel. Für irgendwie Anfragen oder was generell gerne einfach bei Instagram schreiben und fragen, ob ich da Bock drauf habe und das prinzipiell machen würde, ob das funktioniert und alles. Zum wirklich Termin ausmachen mittlerweile, weil ich mich eines Telefons entledigt habe, was ich genieße bis zum geht nicht mehr. Terminanfragen via E-Mail, die ist in beiden Profilen oben verlinkt. Und genau, dann einfach ein, zwei Tage länger warten, bis ich dann antworte.
Ja, das hört sich doch gut an.
Dann lasst mal die Tasten glühen, seht mal zu, dass aus den 4 Monaten bei Max nochmal 6 Monate werden. Der Mann hat es auf jeden Fall verdient. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Ich glaube, ich weiß es immer noch nicht, ich bin so unstrukturiert manchmal. Ich weiß nicht, ob wir vor Silvester nochmal releasen. Perspektivisch haben die Leute meistens keinen Bock, dann zwischen den Feiertagen zu hören. Deswegen kann man sich das eigentlich auch klemmen. Das heißt, vielleicht ist das sogar schon die letzte Folge dieses Jahr. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. Man muss es ja auch dann spannend halten. Deswegen danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, was auch immer, immer gerne her damit. Bewertet uns bitte bei eurer Podcast-Plattform. Das hilft uns ungemein weiter. Wir reißen uns hier einen Arsch für euch auf, das ganze Jahr über. Und guckt auch gerne nochmal auf unserer Webseite www.tftn-podcast.com. Da gibt es nochmal ein bisschen geilen Discount auf euren Tattoo-Krempel. Und Dankeschön fürs Zuhören. Max, dir auch danke. Wir hören uns
bis die Tage. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Einladung. Wünsche dir einen schönen Tag noch.
So, alles klar. Hau rein.
Und tschüss.
Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.